Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Tirok.
Und das bin ich. Heulen und Zähneklappern, Beschimpfungen, Drohungen, Zickereien und das schlimmste Posing-Gehabe, das habe ich tatsächlich alles schon in den vergangenen Jahren in meinen Interviews mit meinen Gästen erleben müssen. Um es vielleicht ein bisschen konkreter zu beschreiben, es gab einen Gast, die hat mich im Interview so angezickt, dass meine Kollegen damals in der Fernsehregie schon Wetten abgeschlossen haben, ob ich diese Person aus meiner eigenen Sendung rausschmeiße oder selber als Erster gehe. Und dann gab es, viele Jahre zuvor, eben diesen einen Bundeskanzler, der mir meine Karriere verbauen wollte und mich cora publicum in Grund und Boden geschrien hat. Leider habe ich keine Tonaufnahme mehr davon, obwohl ich ein Aufnahmegerät in der Hand hatte. Dann gab es einen Rechtsanwalt, der sich, unglaubliche Geschichte, mit einer 30 cm langen Büroschere auf mich und meinen Kameramann gestürzt hat, mit einem ganz klaren Ziel. Es gab eine Schauspielerin, die nach 3 Minuten im Interview sofort begonnen hat zu weinen. Und vor kurzem gab es erst diesen einen Typen, wenn ich daran denke, werde ich noch sauer, der sowohl das Publikum als auch mich so provoziert hat mit seinen Aussagen. Unter anderem ging es darum, dass er behauptete, dass Frauen in der Regel eigentlich nicht sonderlich erfolgreich wären und es auch nicht viele erfolgreiche Frauen überhaupt gäbe. Das sind alles richtig krasse Geschichten mit sehr heftigen Emotionsausbrüchen. Mal sind sie unterhaltsam, mal sind sie wirklich verstörend und in einem Ausnahmefall waren sie halt auch wirklich bedrohlich. Ich muss aber eingestehen, dass es sich fast alles um prominente Personen handelt und dass diese Interviews alle im Fernsehen stattgefunden haben, also nicht im Podcast. Ich habe den Eindruck, dass die Interview-Podcast-Szene noch ganz anständig ist und irgendwie erwachsener daherkommt als das ein oder andere Fernsehinterviewformat. Mal sehen, wie lange das noch andauert, bis jemand im Podcast-Interview mal so richtig am Roten dreht. Solltest du so etwas schon mal gesehen oder gehört haben, bitte direkt Nachricht an mich, denn ich finde, es geht bisher doch sehr anständig im Podcast zu, wie wir in Hamburg sagen würden. Ich möchte das Thema große Gefühle im Interview aber mal umdrehen und auf die andere Seite schauen. Auf meine Emotionen, wenn ich Interviews führe, wenn ich der Fragensteller bin. Und dazu gibt es auch einen ganz konkreten aktuellen Anlass. Für das Kulinarik- und Gastromagazin Szene Hamburg Essen und Trinken sollte ich eine Talkrunde moderieren. Unterschiedliche Hamburger Gastronominnen sind zusammengekommen, unter anderem auch mit Tim Melzer und Monika Fuchs. Monika Fuchs ist eine ältere Dame. Sie ist gerade 86 Jahre alt geworden und damit vielleicht die älteste YouTuberin Deutschlands mit über 45.000 AbonnentInnen. Also richtig, richtig erfolgreich. Und Monika ist eine Köchin und einfach eine ganz großartige Frau. Sie hat vor kurzem ein Buch herausgebracht, Faden halten, so heißt dieses Buch und es ist ihre Biografie. Sie beschreibt ihre Lebensgeschichte und ich habe zur Vorbereitung natürlich dieses Buch gelesen und ganz ehrlich, ihre Lebensgeschichte hat mich sehr, sehr berührt. Monikas Geschichte hat sehr viel mit harten Zeiten zu tun. Sie hat den Zweiten Weltkrieg tatsächlich noch mitbekommen. Damals war sie zwar noch ganz klein, aber trotzdem hat sie noch Erinnerungen daran. Sie hat in verschiedenen Ländern gelebt, was zu der damaligen Zeit als Frau auch nicht immer so leicht war. Sie musste mit ihren Kindern von ihrem ersten Ehemann aus den USA fliehen und so weiter. Mich hat die Vorbereitung auf den Talk wirklich mitgenommen und ich saß morgens bei der Recherche und mir sind einfach die Tränen gekommen. Ihre Geschichte hat mich sehr tief berührt und das ist schon eine Ausnahmesituation, das ist schon sehr selten, das passiert nicht so oft, aber es passiert. Und weil es so selten passiert, haben wir, glaube ich, eben auch so wenig Methoden, damit umzugehen. Und vielleicht ist das auch ganz gut so. Sofort wirft mich so ein emotionaler Moment aus meinem professionellen und routinierten Ablauf. Auf einmal ist jede Automation, jede normale Tätigkeit unterbrochen und man kommt doch sofort ins Grübeln über alles Mögliche, auch über sich selbst, aber auch über den bevorstehenden Talk, auf den ich mich eben in dieser Situation vorbereitet habe. Diese Situation vor gut 1-2 Wochen erinnerte mich an einen anderen Talk, über den ich erzählen möchte. Die Geschichte fing nämlich so ähnlich an. Sie ist schon etwas her. Damals war ich noch beim Fernsehen und habe für einen Sender gearbeitet. Privat habe ich an einem Sonntagabend auf dem NDR eine Dokumentation im Fernsehen gesehen. Und zwar über das Kinderhospiz Sternenbrücke in Hamburg. Das ist eine ganz wunderbare Einrichtung vor den Toren der Stadt. Nach Schätzungen leben in Deutschland bis zu 50.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die an Krankheiten oder Behinderungen leiden, die ihr Leben so sehr verkürzen, dass sie noch im jungen Alter daran versterben werden. Um ihnen und ihren Familien auf ihrem schwierigen Weg die größtmögliche Unterstützung zukommen zu lassen, wurde das Kinderhospiz Sternenbrücke gegründet. Du kannst dir jetzt sicherlich vorstellen, was für Menschen und was für Momente in der Dokumentation vorkamen und gezeigt wurden. Ich saß damals vom Fernseher und habe wirklich, das erinnere ich noch sehr genau, Rotz und Wasser geheult. Es hat mich so unfassbar traurig gemacht und gleichzeitig wusste ich, wie unglaublich wichtig dieses Angebot des Kinderhospizes war und was das für eine großartige Idee war, dass ich unbedingt unterstützen wollte, um das Haus noch bekannter zu machen. Es ist auf Spenden angewiesen und da ist es natürlich wichtig, dass man eben überhaupt erstmal von dieser Einrichtung und von all diesen Schicksalen, die dort zusammenkommen, erfährt. Ich hatte also meine Redaktion gebeten, die Leiterin des Kinderhospizes, das war damals Ute Nerge, einzuladen zu einem Talk. 30 Minuten in unser Fernsehstudio. Ute Nerge hatte ich in der Dokumentation auch schon gesehen und dachte so, das ist eine tolle Frau, die sehr gut erzählen kann. Das wäre gut, wenn sie mein Talkgast wird. Ich habe dann angefangen, mich auf die Sendung vorzubereiten und habe natürlich viel recherchiert. Und das hat die ganze Sache für mich natürlich nicht leichter gemacht, das muss ich zugeben. Ich musste mich also so intensiv mit dem Thema Tod von Kindern und Jugendlichen auseinandersetzen, wie ich das natürlich zuvor noch nie gemacht habe. Und das hat mir schon sehr zugesetzt. Irgendwann ist dann die Recherche abgeschlossen gewesen und dann fange ich ja an mit der eigentlichen Konzeption des Interviews. Also dann mache ich mir Gedanken über den Verlauf, über den Einstieg, über die erste Frage und so weiter. Du kennst das ja wahrscheinlich alles selbst. Und das alles eben genau mit diesem Thema. Der Tag des Interviews rückte immer näher und ich wurde tatsächlich immer aufgeregter. Und es war eine andere Aufregung, das hatte nichts mit Lampenfieber zu tun, sondern ich hatte wirklich Angst vor diesem Interview. Angst davor, meine Rolle als Gastgeber und Fragensteller nicht gerecht werden zu können, weil mich dieses Thema wahrscheinlich so persönlich berührt und so emotional aus den Angeln heben wird, dass ich mich tatsächlich schon heulend im Fernsehstudio gesehen habe vor meinem geistigen Auge. Ich hatte damals eine richtig tolle Redaktion und natürlich haben wir genau auch darüber gesprochen. Und ich habe von meiner Angst berichtet. Ich habe ihnen gesagt, dass eben die Chance bestünde und dass ich nicht in der Lage wäre, das Interview durchzuziehen und wir gegebenenfalls unterbrechen müssten. Wir waren alle sehr angespannt und natürlich auch sehr gespannt. Nur eine Person nicht. Und zwar mein Studiogast, die wunderbare Frau Nerge. Ich erinnere das noch, sie kam aus der Maske ins Studio, sie begrüßte mich ganz fröhlich und freundlich. Sie wirkte sehr sicher und das hat mir tatsächlich damals auch geholfen. Und so soll es eigentlich gar nicht sein. Normalerweise soll ja der Gastgeber die Sicherheit ausstrahlen und in diesem Falle hat es mein Gast gemacht. Aber ich bin ihr da bis heute dankbar. Und dann ging es eben auch schon ganz schnell los mit der Sendung in 3, 2, 1 und bitte. Und dann passierte etwas sehr Überraschendes, was ich im Vorfeld nicht für möglich gehalten hatte. Wir führten wirklich ein wunderbares Interview zu diesem entsetzlich traurigen und schicksalhaften Thema. Und wir fanden die richtigen Worte und den richtigen Ton. Wir sprachen über alles, über schlimmste Schicksale, aber meine Stimme entglitt mir nicht. Ich musste nicht abbrechen, weil ich es emotional nicht aushielt. Ich war ernst, ich war konzentriert und führte ein einfühlsames und souveränes Gespräch. Es verlief tatsächlich alles reibungslos. Und am Abend nach dem Arbeitstag dachte ich noch sehr lange über diese Begegnung nach und wieso das Interview eigentlich so verlief, wieso ich so gefasst bleiben konnte. Ich zweifelte damals schon fast so an meinem Mitgefühl, was wirklich Quatsch ist, wer mich kennt. Darauf kam ich dann aber auch schnell, dass das nicht der richtige Grund dafür ist. Wieso gelang es mir also so ruhig und sicher zu bleiben und gleichzeitig über so ein schlimmes Thema zu sprechen. Du hast die Antwort wahrscheinlich längst parat, hast eine Idee davon. Ich war damals noch richtig jung und von dieser Antwort noch ganz weit entfernt. Ich musste noch einige Male ähnliche Erfahrungen machen, um tatsächlich darauf zu kommen. Es ist die Rolle, die mir die Stabilität gab und gibt bis heute, durch nahezu jedes Interview zu kommen. Die Rolle des Interviewers, die Rolle des Fragenstellers sieht vor, dass ich souverän den Rahmen gestalte, dass ich die Führung übernehme, dass ich den Takt sozusagen vorgebe und dass man sich auf mich verlassen kann. Diese Rolle sieht keine persönlichen Emotionsausbrüche vor. Und das ist gar nicht so ungewöhnlich, wie es mir damals erschien. Es gibt andere Situationen, es gibt andere Berufe, die erleben Vergleichbares. Denken wir zum Beispiel an PastorInnen, die sich nun auch nicht bei jeder Beerdigung heulen auf den Sack schmeißen sollten. Oder ErzieherInnen, die auch die Nerven behalten müssen, wenn die kleinen Stöpsel mal aus einem Baum purzeln und sich ein bisschen wehtun. Es hat also etwas mit Professionalität im richtigen Augenblick zu tun. In der Vorbereitung geht es quasi direkt in den privaten Markus rein und sorgt eben in mir für diese emotionale Aufregung. Und die sorgte dann ja dafür, dass ich war die Ursache dafür, dass ich dann Angst bekommen habe und dachte so, das wird im Interview auch so sein. Aber diese emotionale Aufregung aus dieser privaten Situation der Recherche ist völlig in Ordnung und es ist ja auch richtig so und es ist auch völlig in Ordnung so. Es bekommt ja im Grunde eigentlich keiner mit, wenn man sich nicht gerade in eine Insta-Story setzt, die Kamera drauf hält, aufs heute Gesicht und darüber berichtet, wie ich das ja getan habe, weil ich dieses Thema mal ans Tageslicht holen wollte. Ich glaube, dass wenige Leute über diese Situation reden und dass es hilfreich ist, sich darüber mal auszutauschen. Ich habe heute keine Angst mehr davor, dass ich Interviews emotional nicht wuppen kann, gar nicht. Mich berühren die Themen und die Gäste, ja. Ich weiß aber auch, sobald ich mit dem Interviewen beginne, dann läuft das. Und ich übernehme in meiner Rolle die Verantwortung, so wie ich die Rolle selber definiert habe. Es gelingt so lange, bis man beginnt, über sich selbst zu sprechen und sich selbst als Erfahrung oder als Geschichte mit in den Talk reinzunehmen. Dann verändert sich etwas, denn dann besteht sehr wohl die Gefahr, dass einem die Stimme wegkippt und die Tränen übers Gesicht laufen. Das ist mir auch schon passiert. Ich habe viele Jahre die Moderation eines Benefizkonzertes in Hamburg moderiert für die Krebsstiftung Phoenix. Das ist auch eine ganz wunderbare und eine wichtige private Hamburger Stiftung. Die Christel Bremer, ursprünglich vor vielen Jahren als Stifterin ins Leben gerufen hat. Dieses Benefizkonzert, das gab es einmal im Jahr. Das fand immer am ersten Advent in einer wunderschönen Hamburger Kirche statt, in St. Johannes, in der Nähe der Roten Baumchaussee. Und dort traten wunderbar und großartige MusikerInnen auf. Sie spielten wirklich Konzerte und zwar meistens aus dem Bereich des Jazz. Die Stifterin Christel hatte eine große Affinität zur Jazzmusik. Es gab aber auch Wortbeiträge von Klientinnen oder deren Angehörigen. Und all das durfte ich anmoderieren und durch diese Benefizkonzerte, die mal locker 2-2,5 Stunden gingen, durfte ich führen und durfte in die Themen, in die Geschichten einführen. Ich selbst war viele Jahre unbetroffen vom Thema Krebs, bis mein Vater im Sommer 2011 an Krebs starb. Das war viel zu früh. Papa ist nicht mal 63 Jahre alt geworden und natürlich hat mich das sehr mitgenommen. In diesem Todesjahr meines Vaters moderierte ich dann auch wieder den Konzertabend und sprach auch tatsächlich in meiner Moderation vom Tod meines Vaters. Und da passierte das. Da brach mir die Stimme tatsächlich weg. Da brauchte ich ein paar Sekunden, um die Fassung zurückzugewinnen und weiter professionell und verbindlich und freundlich durch den Abend zu führen. Und das war der Unterschied. Bei dem Benefizkonzert habe ich mich selbst und habe meine eigene Geschichte mit ins Spiel gebracht. Bei dem Interview mit der Leiterin des Kinderhospizes habe ich das nicht getan. Da war ich ganz bin ich ausschließlich in der Rolle des Fragenstellers, des Interviewers geblieben. Beides ist in Ordnung und beides ist auch richtig. Es war auch richtig, mich privat in dieses Benefizkonzert zu zeigen. Das war auch in Ordnung, selbst wenn es für einen Moment außerhalb des professionellen Rahmens stattfand. Das Publikum hat das sehr gut aufgefangen und ist da sehr gut mitgegangen. Und an dieser Stelle ist diese Folge eigentlich schon zu Ende. Wenn du Lust hast, dann kannst du dir gleich noch die eine oder lustige Anekdote mit den Promis anhören, die erzähle ich gleich noch. Aber ich möchte noch vorher einmal kurz die Erkenntnis der heutigen Episode zusammenfassen, weil sie so besonders ist, weil sie speziell ist und weil sie auch relativ kurz ist. Ich möchte sagen, habe keine Angst vor emotionalen Themen und Interviews. Schlüpfst du in die Rolle der Gastgeberin oder des Gastgebers, darfst du dir alle schwierigen Themen zutrauen und kannst recht sicher sein, dass du gut durch diese Themen kommst, wenn du dich gut vorbereitet hast und wenn du deine Rolle tatsächlich einnimmst und die Verantwortung auch übernimmst. Dann gelingt dir mehr, dann gelingt dir viel mehr, als du dir vielleicht im Vorfeld in deiner Fantasie zutrauen magst. Wer diese Erfahrung ein, zweimal gemacht hat, der wird künftig vor kaum einem Thema mehr zurückschrecken und wird ganz mutig in viele unterschiedliche Interviews zu vielen unterschiedlichen Menschen geben können. So, und jetzt löse ich noch mein Versprechen ein und komme mit der einen oder anderen lustigen Anekdote um die Ecke. Wer Lust hat, kann sich diese noch anhören. Ob man daraus was lernen kann, das weiß ich nicht. Also, es geht um Prominent, es geht um Personen, die aus irgendeinem Grund ihre professionelle Rolle im Interview mit mir verlassen haben und sehr persönlich geworden sind. Und da hatten sie dann auch ihre Emotionen nicht mehr im Griff. Und da ich ja nun die einzige Person war, die gerade ihnen gegenüber saß, habe ich es natürlich dann jedes Mal abbekommen. Es sind wirklich lustige Geschichten entstanden. Zum Beispiel die Geschichte von Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl, der mich so dermaßen in Grund und Boden geschrien hat, dass ich es gar nicht fassen konnte und dass die herumstehenden Kolleginnen und Kollegen der Bonner Journalie das damals auch gar nicht glauben konnten. Und das hat er nicht nur einmal gemacht, das hat er zweimal gemacht. Ich war ein kleiner Praktikant und wurde von meinem Heimatsender Radio Westfalica zu einer Nachrichtenagentur nach Bonn, damals die Hauptstadt noch von Deutschland, geschickt. Und am ersten Tag sollte ich eine kleine Umfrage machen. Der Chefredakteur hat mich also losgeschickt und ich sollte irgendwie zum Plenarsaal gehen und sollte mal gucken, ob ich vielleicht irgendeinen prominenten Politiker abgreifen konnte, um irgendein O-Ton, irgendein Statement mitzubringen. Und da ich schon immer ambitioniert war und gesagt habe, also mit irgendeinem tue ich mich ja nun, das will ich gar nicht, sondern ich will gleich nach den Sternen greifen, lief mir natürlich sofort Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl über den Weg, den ich angesprochen habe und ihm sofort mein Mikrofon unter die Nase gehalten habe. Und ich weiß leider nicht mehr, über welches Thema ich ihn befragt habe, aber auf jeden Fall sorgte meine Frage und mein Auftreten und wohl auch das Thema dafür, dass er abgegangen ist wie Schmidts Katze, würde man sagen. Also er hat wirklich einmal Lift geholt und dann hat er mich so dermaßen angeschrien. Und du musst dir vorstellen, dass drumherum bestimmt 15 Berliner JournalistInnen standen und das Drama des kleinen Markus Tirok mit angucken mussten, wo der riesig große Bundeskanzler mich zusammengefaltet hat und sich furchtbar aufgeregt hat. Ich habe wahrscheinlich einfach nur den Atem angehalten und habe einen knallroten Kopf bekommen. Wie lange mag das gedauert haben? Keine Ahnung, 10 Sekunden, 15 Sekunden, aber die haben sich wirklich in mein Gedächtnis geschleift. Und dann ging er in den Plenarsaal rein und dann passierte etwas. Ich holte dann kurz Luft, ich hatte ja nun die Luft angehalten. Ich holte kurz Luft und dann passierte etwas, was keiner ahnen konnte. Er kam zurück. Bundeskanzler Kohl hatte sich so in Rage geredet, dass er dachte, den muss ich mir nochmal verknüpfen, den Tirok. Und dann ist er tatsächlich nochmal zurückgekommen und hat sich vor mich aufgebaut und hat dann bekam ich den zweiten Teil der Standpunkte, der Standpauke. Und er schrie dann tatsächlich, ich werde dafür sorgen, dass Sie hier in Bonn keinen Fuß mehr an den journalistischen Boden bekommen werden. Ich weiß nicht, was mit ihm damals los war. Ich weiß, dass ich ein bisschen was falsch gemacht habe. Ich hatte mich ihm nicht vernünftig vorgestellt. Ich habe ihm sofort das Mikrofon unter die Nase gehalten. Ich hatte wahrscheinlich auch die falsche Frage gestellt und vielleicht noch ein, zwei andere Sachen. Ich war sehr unerfahren, das gebe ich zu. Und dann sorgte es, dann kam eben diese unfassbare Reaktion von ihm. Naja, ich bin ihm Jahre später noch einmal begegnet, dann in der Rolle des Regisseurs. Also ich habe da Regie geführt bei der Medienpreisverleihung Goldene Feder. Und er hat eine Goldene Feder verliehen bekommen oder er hat eine verliehen, das weiß ich gar nicht mehr. Ich war ein bisschen aufgeregt und dachte so, oh bitte, jetzt kein drittes Mal. Es setzte sich aber natürlich nicht fort und er konnte sich auch nicht mehr an mich erinnern. Es verlief damals alles glatt. Ich nehme ihm das auch nicht übel, obwohl das schon ein ziemlich unmögliches Verhalten war. Und dann gab es noch, um mal eine sehr andere, sehr ernste Geschichte noch zum Besten zu geben. Es gab mal einen rechtsradikalen Rechtsanwalt, der tatsächlich mit einer 30 cm langen Büroschere auf mich und meinen Kameramann los ist. Das im schicken Hamburger Blankenese, das ist so ein Edelvorort. Und wir haben uns damals regelrecht einen Kampf geleistet. Ich weiß den Anlass nicht mehr, warum unsere Redaktion den Kameramann Hajo und mich zu diesem Rechtsanwalt geschickt hat. Auf jeden Fall sollten wir auch ein O-Ton, ein Statement von ihm abfordern. Und sind aber wohl auch schon mit laufender Kamera irgendwie in diese Rechtsanwaltskanzlei rein, was sicherlich auch schon nicht in Ordnung ist, das muss man eingestehen. Ich erinnere mich aber, dass er wie eine Furie aus seinem Büro rausgeschossen kam und eben schrie, geben Sie das Band heraus, geben Sie das Band heraus. Er meinte, die damalige Beta-Kassette, also die Kassette, das Aufnahmemedium von der Kamera, und riss uns die Kamera von der Schulter und ging dann mit dieser Riesenschere an die Kamera dran. So eine Kamera kostet locker 30.000 bis 50.000 Euro im Markt damals und versuchte nun mit seiner Schere diese Kamera aufzumachen, was keine gute Idee war, weil die schon sehr gut verbaut waren, um diese Kassette daraus zu holen. Mein Kameramann hat dann irgendwann die Kamera an sich gerissen und wir sind wirklich aus der Kanzlei gestürmt und waren fix und fertig und wir schlotterten und zitterten die Knie und wir sind irgendwie erstmal in die nächste Gastwirtschaft, die um die Ecke war, und haben dort einen Schnaps getrunken, um uns ein bisschen zu beruhigen. Ja. Ein juristisches Nachspiel gab es nicht. Ich glaube, keine Seite hat den anderen angezeigt. Und mittlerweile lebt dieser Rechtsanwalt eben auch nicht mehr. Der war damals aber sehr verschrien. Ich weiß seinen Namen auch noch. Und ich glaube, viele Leute haben ihn sozusagen auch noch in Erinnerung. Tja. Und dann gab es noch, um noch eine ganz andere Geschichte zu erzählen, wo es aber auch um Emotionen geht und wo man sich auch wundert, was die Menschen sagen und wie sie dann handeln. Es geht um eine Schauspielerin, die zu Gast war bei mir im Interview, und zwar, das war Zufall, am Todestag ihres Mannes. Der Mann ist vor 5 Jahren verstorben und im Vorgespräch bat sie mich doch darum, dieses Datum und das Thema gar nicht anzusprechen und gar nicht über ihren Mann oder über die Todesumstände oder was auch immer zu sprechen. Das wollte sie nicht. Ich hatte das sowieso nicht vor. Ich wusste ja auch gar nicht, dass es sich um diesen besonderen Tag handelte. Ging ins Interview, stellte irgendeine andere Frage. Und was macht die Schauspielerin? In den ersten 3 Minuten kommt sie sofort auf ihren Mann, auf den Todestag und auf alles zu sprechen. 3,5 Minuten später sitzt sie vor mir in der Sendung und weint dicke Tränen. Das tat mir natürlich herzlich leid. Ich habe sie da nicht hingeführt und hingebracht. Das hat sie dann selber gemacht. Ich habe ihr Taschentücher gereicht. Wir haben, und das war auch eine interessante Erfahrung für mich, auch erstmal die Aufnahme weiterlaufen lassen. Und ich habe sie dann gefragt, ob das, also on air haben wir sie dann gefragt, da habe ich sie gefragt, ob das in Ordnung sei, ob wir das drin lassen könnten. Und dann überlegte sie kurz und sagte so, ja, doch, das sei ja nicht in Ordnung. Sie hätte sich jetzt auch wieder gefangen. Und dann haben wir das Interview eben auch fortgeführt und sind eben auch noch auf andere Themen zu sprechen gekommen. Fand ich auch interessant, dass sie das erst gar nicht wollte, dann es selbst gemacht hat und dann aber die Größe besessen hat, auch gesagt hat, nee, es ist in Ordnung, das gehört eben auch zu einem Menschen dazu, und das möchte sie ruhig zeigen. Das hat mich auch beeindruckt. Ich muss aber auch gestehen, dass mich die Tränen natürlich verunsichert haben. Denn wenn dein Interviewgast auf einmal zu weinen beginnt, erschrickt man schon. Das ist schon etwas sehr Privates, Persönliches in diesem Moment. Und dann muss man schon innehalten und mal nachfragen. Aber auch durch diese Situation bin ich gut durchgekommen. Und das ist, glaube ich, sowieso etwas, wenn etwas in einem Interview passiert, dann habe ich gelernt, damit umzugehen. Das auch ein Stück weit auszuhalten, nicht sofort vor Schreck irgendetwas zu machen, sondern erstmal zu gucken, was passiert hier, wie entwickelt sich das. Natürlich immer respektvoll zu sein und zu gucken, was auf der anderen Seite los ist. Und dann kann man immer noch besprechen, ob man das rausschneidet in der Postproduktion, ob man es drin lassen kann, ob man es irgendwie kommentieren sollte oder wie auch immer. So, jetzt hast du ein bisschen was über mein Leben erfahren und über emotionale Ausbrüche in den Interviews. Es gab bestimmt noch viele, viele andere schöne, lustige Geschichte, wo Leute irgendwie ein bisschen im Roten gedreht haben. Manches habe ich auch schon vergessen. Ich hoffe, ich konnte dir das ein oder andere Lächeln oder Schmunzeln auf die Lippen zaubern und hoffe auch, dass in der Folge trotzdem ein Mehrwert für dich drin war und dass du ein bisschen bewusster und mutiger mit dem Thema Emotionen im Interview umgehen kannst. In diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Zeit. In 2 Wochen hören wir uns wieder. Das war übrigens eine internationale Folge, denn ich stehe quasi 50 Meter vom Strand entfernt. Ich bin nämlich gerade in den Niederlanden und genieße hier einige schönen Sonnentage. In diesem Sinne sage ich thank you well und tot ziens.
Gute Fragen, gute Antworten. Interviewhelden.